Ja, möchte ich von hier auch nochmal grüßen. Ich habe drei Personen heute Morgen vor dem Herzen gehabt und da würde ich gerne von erzählen und sind die, glaube ich, den meisten von uns sehr, sehr bekannt. Und trotzdem möchte ich mit euch zusammen heute Morgen den Philemon-Brief reingucken und bevor ich anfange, abschnittsweise zu lesen, möchte ich die Begebenheit ganz kurz erzählen, auch wenn die meisten von euch sie kennen. Der Apostel Paulus, gefangen in Rom, hat manche Strapazen, manchen Schiffbruch, manches hinter sich und ist gefangen um des Wortes des Herrn willen. Und dort in Rom trifft er auf einen entlaufenen Sklaven, den Onesimus, und der ist einem Dienstherrn entlaufen, dem Philemon, der Kind Gottes ist und der eine Gemeinde in seinem eigenen Haus hat. Und dort beim Apostel Paulus in der offenen Gefangenschaft in Rom kommt der Onesimus zum Glauben an den lebendigen Gott und an den Herrn Jesus Christus und wird Kind Gottes. Und dann macht mit diesem Brief sich der Onesimus wieder zurück zu seinem alten Herrn. Und wir merken, wie sehr der Apostel Paulus sich einsetzt für den Onesimus. Und mit welcher Herzlichkeit und welcher Verbundenheit er redet, auch zu dem Philemon. Und ich denke, wenn wir so in die Bibel gucken, kannten die sich wahrscheinlich vom Hören her, aber die haben sich noch nicht gesehen. Und trotzdem merken wir, wo zwei Leute, die sich noch nie gesehen haben, trotzdem eine innige Verbundenheit im Herrn Jesus haben und eine persönliche Art im Umgang miteinander, wo ich mir wünschte, wir könnten das manchmal so haben, wie die das hier haben. Dann kommt halt der Philemon zurück und wird wieder angenommen im Haus des, der Onesimus zurück, wird wieder angenommen und er soll angenommen werden, nicht weiter als Sklave, sondern als Bruder in dem Haus des Philemon. Wir gucken uns so Schritt für Schritt die Verse an und ich würde gerne die ersten drei Verse erstmal mit uns lesen. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das erste, wo ich dann stehen geblieben bin, ist Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Nicht die Umstände, nicht sein Zeugnis, sondern der Herr Jesus hat ihn hingeführt dort ins Gefängnis und er war um Christi Jesu willen da. Der Jesus hat ihn dort hingesetzt. Das war der Wille des Herrn Jesus und der Wille Gottes gewesen, dass Paulus dort im Gefängnis ist. Und von diesem Gefängnis aus schreibt er drei Briefe, die wir zumindest in der Bibel wiederfinden. Wir finden noch von einem anderen, den wir nicht hier wiederfinden. Und die haben, denke ich, eine ganz besondere Art. In dem Gefängnis, in dieser Abgeschiedenheit, merke ich zumindest gerade auch im Lesen dieses Briefes, ist sehr viel Blick durch von dem Herz des Herrn Jesus, was durchschlägt durch das Herz des Apostel Paulus hin zu den Empfängern des Briefes. Und das ist ein persönlicher Brief. Philemon, vielleicht ist Apphia seine Frau, man weiß es nicht, der Schwester, Archippus und den Mitkämpfer der Gemeinde und der Gemeinde, also drei Personen und die Personengruppe der Gemeinde sind angesprochen. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, dass es sehr persönlich ist. Gefangener Christi Jesu. Manchmal sind besondere Umstände, machen was ganz Besonderes offenbar. Ich durfte gestern Zuschauer sein in Umständen. 2 Stunden durfte ich sitzen in der Notfallambulanz im Krankenhaus und dann durfte ich sehen und beobachten. Da war eine Mutter mit ihrem Sohn. Das ist was Besonderes, ne? Dann sitzt man in der Notaufnahme und dann merkt man die Verbundenheit plötzlich. Die Umstände sind anders. Der war weder in der Schule noch am Spielplatz. Man merkte plötzlich in diesem Umstand diese Verbundenheit zwischen dem Jungen und der Mutter. Da war ein Junge mit beiden Elternteilen. Es war so schön anzugucken und die Mutter war schwanger mit dem nächsten Kind. Diese Wärme, Umstände, die Bumme eigentlich gar nicht hin möchte. Und ein kleines Mädchen mit ihrem Papa, blond. Und der Papa, groß, dünn, rote Haare. So viel Austausch in Blicken, so viel Wärme. Umstände, in denen man war und man merkt, in welcher Beziehung man steht. Was es heißt, ein Zuhause zu haben. Was es heißt, einen Vater zu haben, eine Mama zu haben. In so Umständen war der Apostel Paulus. Er wusste um die Verbundenheit zu seinem Herrn Jesus. Und wie er schreibt, wird das total deutlich, wie nahe dem Herrn Jesus ist. Waren ein paar Pärchen da, würde ich sagen, war okay. Und bei manchen merkt man, boah, da war jeder so mit sich beschäftigt. Die haben das verlernt, in Beziehung zu stehen. Bin ich erschrocken auch über mich, wie oft verlerne ich das, in echter, in warmer Beziehung zu stehen zu meinem Nächsten. Apostel Paulus stand in einer engen Beziehung zu seinem Herrn und er wusste nichts von dem, wo ich jetzt stehe und auch nichts von dem, wo du jetzt stehst. Als Kind Gottes ist irgendwie zufällig, man ist von Gott und von dem Herrn Jesus gewollt und so beabsichtigt. Und dann bin ich über was gestolpert im dritten Vers und habe gemerkt, in meinem Blättern durch die Bibel, es sind ja eigentlich die meisten Briefe, die wir im Neuen Testament finden, die mit diesem Gruß anfangen. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe ganz viele Beispiele, ich werde die nicht nennen, jetzt alle im Herzen und im Kopf gehabt, was diese Gnade angeht. Das Gnade ist ja was, dass einer, der größer ist, der höher ist, einem anderen aus freiem Herzen alles Gute zukommen lässt. Und das hat gar keine Berechtigung. Aber Gnade heißt, er lässt einer dem anderen alles Gute zukommen. Und der Wunsch, und ich denke, das war auch etwas, wo der Apostel Paulus drin stand, unter in dieser Gnade Gottes, der Wunsch, dass dieser Gnade, die Gnade Gottes etwas ist, wo der Philemon, aber auch die Gemeinde in dem Haus, vielleicht dann seine Frau und auch der Archippus vollkommen drin zu stehen kommen, in der Gnade Gottes. Und ich glaube, die Gnade Gottes und Teil der Gnade Gottes ist das Erlösungswerk, aber es ist nicht alles. Und wenn Gnade und Friede, Friede heißt ja, dass alles, was in irgendeiner Weise eine Beziehung irgendwie nur ankratzt, beiseite geschafft ist. Kennst du das zu Hause, Friede? Da reicht oft ein Satz, nee, es reicht oft ein Wort aus und man merkt, dass es gestört. Und manchmal reicht schon ein Blick oder eine Gestik. Und der Friede ist gestört. Und hier wünscht der die Gnade und den Frieden Gottes. Ich musste darüber nachdenken und für mich war das nochmal so deutlich geworden. Wenn Gott mir gnädig ist, ist das die höchste Instanz, die es überhaupt gibt. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Und wenn mir von ihm Gnade entgegenkommt, Gutes entgegenkommt, kommt es mir entgegen auf der Grundlage dessen, was er getan hat mit seinem Sohn, dass er alles, was entgegenspricht, dass er mir gnädig sein kann, gestraft worden ist an seinem Sohn, dem Herrn Jesus. Und jetzt steht hier Gnade und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade geht nicht nach Leistung. Gnade geht nicht nach dem, was ich tue oder was ich kann oder was ich selber irgendwie auf dem Kasten habe. Und wenn ich im Glauben, und das ist, glaube ich, wenn ich drei Personen nehme, würde ich drei Sachen sehen, die hier heute vor uns stehen soll: Gnade, Friede und Glauben. Wenn ich im Glaubensleben einen Schritt weiter gehen möchte, habe ich gedacht, wenn ich an die Briefe denke, die uns geschrieben sind, um Hindernisse auszuräumen, um weiterzukommen im Glauben, bedarf ich der Gnade. Wenn ich nämlich da herausgehe und wieder in meinem eigenen Können und Wollen unterwegs bin, dann kommt mein Vorwärtsschreiten im Glauben zum Erliegen. Also für mich war das nochmal so wichtig, wenn Gott zum Ziel kommt mit dem, was er schreibt, dann muss ich wirklich eintauchen in diese Gnade. Dann muss ich bewusst alles andere beiseite legen, was ich kann, was ich mir erhoffe, was ich will, wünsche und tue. Ich muss wirklich mein Leben in seine Hand legen und vertrauen darauf, dass das Beste von ihm mir entgegenkommt. Und ich habe das oft so erlebt und auch zum Ausdruck gebracht. Entweder ist Gott und der Herr der Wirkende in meinem Leben, wenn seine Gnade Auswirkungen hat, oder als Zuschauer, wenn ich am Wirken bin. Beides zusammen hat bei mir noch nie geklappt. Entweder bin ich am Machen und Gott wartet, bis ich wieder da bin, oder er handelt und ich liefere mich, mein Herz, mein Willen ihm ganz aus und lasse wirklich ganz alles in der Hand. Und für mich ist das nochmal das, was ich eben vom Krankenhaus sagte, diese Beziehung, hier wird was gesagt, von unserem Gott und also unserem Vater. Dieses Gucken, wenn ich da Vater und Kind sehe, wo eine Wärme in Blicken, wo die Notsituation, warum das Kind jetzt den Arm geschient bekommen hat, gar nicht in Betracht gezogen ist. Es war diese Kommunikation zwischen dem Kind und Vater so würdevoll und liebevoll im Mittelpunkt, als Zuschauer für mich. Ich dachte, wunderbar. Und ich weiß jetzt nicht, in welchen Situationen du steckst. Ist das im Mittelpunkt, dass du in dieser Kommunikation, in diesem Blickkontakt mit deinem Herrn stehst und mit deinem Vater stehst, wie sich das der Apostel Paulus hier auch wünscht? Und jetzt schreibt, und ich gehe davon aus, dass der Paulus den Philemon gar nicht kannte, jetzt schreibt er in den folgenden 4 Versen dem Philemon eigentlich ein Zeugnis aus von dem, was er gehört hatte und über ihn wusste, wie er mit seinem Gott und mit seinem Herrn lebt, dass ich sage, da kann ich eigentlich nur von lernen. Da hinge ich nur hinterher. Lesen wir Vers 4 bis 7. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus Jesus ist, auf Christus ist. Denn ich habe viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Also der Apostel Paulus guckt vom Gefängnis alle Zeit. Und er guckt auf so viele, von denen er hörte und wusste. Er hat so viele Menschen in seinem Herzen gehabt, für die er alle Zeit dankt und betet und eintritt. Manchmal mit Sorge, wenn es um manche Gemeinden geht. Aber hier, ich danke meinem Gott alle Zeit in meinen Gebeten, dass ich deiner gedenke, um der Liebe und des Glaubens willen, den ich gehört habe. Also ihm ist das zu Ohren gekommen. Vielleicht sogar durch Onesimus, der Sklave war in dem Hause. Vielleicht durch andere Mitarbeiter, die dort beim Apostel Paulus aufgeschlagen sind in Rom. Aber was ist das für ein Glaube? Was ist das, wenn der Glaube die Verwirklichung dessen ist, was man hofft, der Glaube etwas ist, worauf ich mein Leben setze, dann steht was, dass die Wirksamkeit, also wenn ich ein Werkzeug habe, weiß ich, was man damit tun kann. Wenn ich das benutze, dann merke ich, was das bewirkt hat, dass ich die Brechstange hatte und plötzlich eine Tonne bewegen kann, wo ich vorher praktisch nur 40 Kilo heben konnte. Also hier merkt man, das, was Gott hineingelegt hat an Glaube und an Liebe, das wird wirksam unter den Geschwistern dort und das wird sichtbar. Und hier wird was geschrieben, in der Erkenntnis alles Guten. Erkenntnis, dieses Wort beinhaltet eine zutiefst innige Gemeinschaft mit was zu haben. Und der Philemon hatte eine zutiefst innige Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Wort Gottes und mit der Beziehung zu ihm, dass diese Gemeinschaft und diese innige Verbundenheit wirksam wird auf die Geschwister und auf die, die mit denen er verbunden ist. Wir merken von dem, dass er Sklaven hatte, wir merken von dem, dass er ein Haus hatte, in dem die Gemeinde war, dass es jemand war, dem es an Gütern wahrscheinlich nicht mangelte. Aber wir merken, das kam alles zum Tragen, um dem Nächsten zu dienen. Und Liebe setzt immer den Gegenüber in den Mittelpunkt und nicht mit sich selber. Es geht bei der Liebe nie um mich. Und man merkt bei dem Philemon, dass er eine Liebe hat zu den Geschwistern und dass das sichtbar wird, dass das erkennbar war und dass es das Herz des Apostel Paulus erquickt hat. Dass es sozusagen es erfrischt hat. Dass es in seiner Gefangenschaft ihm Freude und dass es ihm Mut gegeben hat, als er davon gehört hatte. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Stunde drüber machen. Ich nicht, aber man könnte das vielleicht machen. Aber ich würde gerne weitergehen in dem Text. Jetzt fängt nämlich der Apostel Paulus an zu schreiben, dem Philemon bezüglich des Onesimus. Und wir merken, obwohl er schreibt, merkt er, wie er schreibt, dass er das Bewusstsein hat, der Philemon wird jeden Schritt tun, den ich ihm schreibe. Er wird jedem Schritt befolgen. Und er wird von dem Standpunkt, wo er aus steht, im Glauben fest drin zu stehen, dass er bei anderen wirksam wird, in der Liebe zu stehen, dass er auch in diesem Punkt weitergehen wird. Und ich musste dann nochmal in meinen Gedanken zurückgehen auf den Anfang, Gnade euch und Friede von Gott. Es gibt manchmal Umstände und es gibt manchmal, wie der Friede verloren geht durch ein Wort oder einen Blick, gehe ich auch ganz schnell aus der Gnade raus, auch mit meinem Nächsten, wenn ich anfange zu rechnen, weil ich merke, hier kommt mir eine Rechnung entgegen, die mir gar nicht passt. Und hier kam dem Philemon ein Sklave entgegen, der an ihm schuldig geworden ist, alleine schon, dass er abgehauen ist. Über andere Sachen schweigt Gottes Wort, was seelsorgerlich ist, was er vielleicht sonst noch angerichtet hat, kann man nur spekulieren, will ich aber nicht. Und wenn man anfängt zu rechnen, mir geht das so, dann ist sofort dieser Blickkontakt und die Nähe zu dem Herrn Jesus auch weg. Er hat mich unter die Gnade genommen und er hat mir Frieden geschenkt auf der Grundlage des Opfertods des Herrn Jesus. Und wie schnell sage ich doch, das ist ungerecht oder da schuldest du mir was oder irgendwie, dass man anfängt zu rechnen und man merkt, man fällt da raus. Hier ist so eine enge Beziehung. Der Apostel Paulus, der nimmt so in einer schönen Weise, und wir lesen das gleich, dann den Philemon mit, wie er doch dann weiter verfahren kann mit dem Onesimus und es auch tut. Vers 8, lese jetzt einfach des Zusammenhangs willen bis Vers 21. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch viel mehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Ganz kurz lässt der Apostel Paulus einen ganz kleinen Blick aufkommen, sagte, eigentlich habe ich ganz große Freimütigkeit, dir zu gebieten. Und ich denke, nur ein Grund, der mir auf jeden Fall ganz deutlich ist, der Jesus hat sein Werk von Golgatha getan, hat seine Gemeinde aufgebaut auf der Grundlage der Apostel. Der Apostel Paulus war sozusagen der Zwischenstein nach dem Herrn, worauf die Gemeinde aufgebaut worden ist, die im Prinzip durch ihren Einsatz bis zum Tod alles getan haben, damit die Gemeinde Gottes wachsen kann, dass der Glaube wächst in den Herzen der Einzelnen. Und der Apostel Paulus sagt, ich habe Freimütigkeit, eigentlich dir jetzt einen Befehl zu geben. Aber das ist nicht meine Art. Und das ist auch nicht mein Wille. Und das ist auch nicht mein Wesen, dir irgendwas zu gebieten. Mein Umgangston und mein Wille ist die Liebe. Die Liebe zu dir und dass du diese Liebe auch hast zu dem Onesimus. Die Verbundenheit, ich komme nochmal auf das Krankenhaus zurück, zwischen Papa und Tochter oder Eltern und Kindern, dieser Blick und diese Wärme in diesen Notsituationen ist doch viel wertvoller wie alles andere, wie der Papa, jetzt sitz aber mal ruhig oder mach das oder gebiete ich dir das oder tu doch das. Da waren wenig Worte, da war so eine Wärme, so viele Blicke. Und so einen Blick tut der Apostel Paulus auch und sagt, um der Liebe willen, ich guck dich jetzt so an, du bist mir eigentlich schuldig, aber da berufe ich mich gar nicht drauf. Ich, Paulus. Und ich denke, da steht eine ganz andere Autorität an, wenn er sagt, der Alte. Allein schon, wenn man im Alten Testament drüber nachdenkt, auch im Priestertum, alt waren die Leute mit 55, die waren nicht mehr aktiv im Priestertum, es war teilweise auch ein ziemlicher Kraftakt da irgendwie Opferdienst zu tun. Die waren aber beratend und irgendwie mit ihrem Leben und Herzen standen die zur Seite. So stellt sich der hin, zur Seite als der Alte, mit einer ganz anderen liebevollen Autorität. Ich muss auch dran denken, es gibt viele Zuchtmeister auf Christus hin, aber wenige Väter, die so einer warmen, in einer liebevollen Weise sich zur Seite stellen. Und so stellt sich in dem Brief der Paulus neben den Onesimus. Und dann stellt er nicht die Umstände dar, sondern stellt die Bedeutung des Onesimus dar. Ich bitte dich für mein Kind. Wir können vieles erdulden, aber wenn es an die Kinder geht, dann wird es, glaube ich, schwierig, ja. Und hier ist jemand, der wirklich so seinen liebevollen Schutzmantel um sein geliebtes Kind, den Onesimus, lebt. Er sagt, dass ich gezeugt habe in den Fesseln. Der Same für dieses Zeugnis ist Gottes Wort. Und das mit dem ganzen Persönlichkeit und mit der ganzen Liebe. und mit der ganzen Langmut und dem ganzen Wesen dem Herrn Jesus, diesem entlaufenen Onesimus, diesem geflohenen Sklaven, ans Herz gelegt. Was Versöhnung ist, was Vergebung ist durch das Blut des Herrn Jesus, was die Folge von Sünde ist und dass es eine Ewigkeit gibt, entweder mit Gott und bei Gott oder ohne Gott, in der Verlorensein und der Hölle. Wie viel muss der in Liebe und Erbarmen dem Onesimus erklärt haben? Und dieses Wort Gottes ist aufgegangen in seinem Herz und ist zum Leben gekommen. Und der, der einst unnütz war, wurde nützlich, weil neues Leben in ihm war. Leben aus Gott, was Gott hineingelegt und geschenkt hat für den, der glaubt und der umkehrt und sich in Gottes Hand begibt. Und dieser Onesimus, der nimmt diesen Weg auf. Wir finden von ihm ja nicht viel, außer dass von ihm geschrieben wird. Er macht sich auf und hat vielleicht selbst diesen Brief mit in der Hand. Wurde übrigens ein anderer Brief noch mitgeschickt, auch der Kolosserbrief. Und da wird was eigentlich davon geschrieben, wie Sklaven sich zu verhalten haben und wie sie zu dienen haben. Schon fast wie so ein Widerspruch. Aber hier sagt der Apostel Paulus, du geh in Liebe mit meinem Kind um. Und er sagte, er ist mein Herz. Mehr tiefer kann er gar nichts gehen. Und ich wollte ihn am liebsten bei mir behalten. Aber er gehörte dir. Ich war das schuldig. Es ist dein Sklave und ich schicke ihn dir zurück. Und er spekuliert hier auch ein Stück. Vielleicht war es so gewesen. Vielleicht ist es so gewesen, dass er weggelaufen ist und dass ich ihn jetzt zurückschicke, damit du ihn für immer behalten kannst. Nicht als Sklave, sondern als Bruder. Dass das eine ewige und innige Gemeinschaft sein kann, die ihr habt. Wie unterschiedlich ist mal aufgestellt. Ein Sklave, ein Philemon und ein Apostel Paulus, so unterschiedlich und wir merken trotzdem, in allen ist die wirksam die Gnade und die Liebe des Herrn Jesus. Und ich habe viel spekuliert. Ihr müsst selber euch eure Gedanken machen, was, warum und wieso. Ich habe gedacht, wenn der Onesimus beim Philemon als Sklave tätig war, während der Philemon schon gläubig war, schon vielleicht die Gemeinde hatte, es gab damals, war jeder Fünfte im Römischen Reich Sklave. Einfach nur vom Verständnis. Jeder Fünfte war Sklave gewesen. Anfangs verschuldet und verkauft, nachher auch gefangen genommen aus anderen Gründen. Und wenn der Onesimus etwas erlebt hat von dem Wirken des Geistes Gottes hier und wenn er sein eigenes Herz kannte, ist das oft Grund genug wegzulaufen. Das ist kaum auszuhalten. Ich habe das manchmal auch in Basberg erlebt, wenn Leute überhaupt nicht wollten, merkten, ich bin in einer Gemeinschaft und es geht wirklich um Liebe und in meinem Herzen ist was ganz anderes. Es geht nur darum, zu rebellieren und irgendwie durchzukommen. Irgendwann gehen die halten das nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Onesimus so gewesen ist. Er hat diese herzliche, diese Liebesgemeinschaft vielleicht gar nicht ausgehalten. Was ist Spekulation gewesen von mir? Er ist zurückgeführt worden durch den Herrn Jesus und durch das Wirken, dass er ihn zum Paulus geschickt hat. Vielleicht war Philemon jemand, der für seinen Sklaven gebetet hat. Weil der Apostel Paulus, der legt so viel Wert und Kraft in diesen Versen auf das Gebet, denn er schreibt, Vers 23, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Er hat die Hoffnung, ihr betet für mich und Gott hat die Möglichkeit, mich wieder freizulassen und wieder zu euch zu schicken. So viel Wert und so viel Vertrauen hat der Apostel Paulus auf das Gebet. Aber Gottes Plan steht über den Dingen. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich habe gedacht, für mich, wenn es geht um dieses Gnade und Friede, in dem Moment, wo ich einen Schritt nicht mehr darauf setze, kommt alles an Stocken. Beim Onesimus floss es durch, Kind Gottes, bis wieder zurück zum Philemon als geliebter Bruder. Und ich habe mal gehört, dass in der Kirchengeschichte von ihm auch weitergeschrieben ist. Da will ich aber gar nicht spekulieren oder drauf eingehen. Der Philemon tut seinen nächsten Glaubensschritt. Er nimmt diesen Sklaven auf. Er nimmt das an, was der Apostel Paulus ihm gesagt hat. Nehme ich jedes Mal an, das, was der Herr mir persönlich sagt? Setze ich das um? Habe ich diese Freiheit und die Freudigkeit, das einfach auch zu tun, auch wenn es was kostet? Der Philemon hat das gehabt. Finden das in dem Umfeld hier der Empfänger, im Umfeld der Absender noch weitere Personen sind. Und ja, es ist wichtig, nochmal auf den letzten Vers mal ganz kurz einzugehen. Ich lese jetzt die letzten drei Verse. Es grüßt euch Epaphras, wahrscheinlich der Bruder, durch den die Gemeinde in Kolossä entstanden oder gewachsen ist, weil der Apostel Paulus nie da war. Mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich habe gedacht, im Umfeld des Apostel Paulus finden wir eigentlich nur Mitarbeiter am Werk des Herrn Jesus. Menschen, die sich einsetzen für die Sache des Herrn Jesus. Auf so unterschiedliche Weise, mit so unterschiedlichen Begabungen, mit so unterschiedlichen Möglichkeiten. Wenn man davon ausgeht, dass der Apostel Paulus durch sein Augenleiden viele Sachen nur diktiert und nicht selber geschrieben hat und manchmal auch sagt, ich habe es geschrieben mit eigener Hand, ihr könnt es erkennen an den Buchstaben, hat er auch hier geschrieben, ich habe geschrieben mit meiner Hand. Es war ihm wert, selber Hand anzulegen, die Feder in die Hand zu nehmen, obwohl es was ist, was ihm sehr schwer fiel. Aber sein Herz, er spielte dieses Schwerfallen gar keine Bedeutung, weil sein Herz hier an der Sache war. Und wenn wir bei Mitarbeitern sind, dann schreibt das hier die Bibel so, meine Mitarbeiter. Und wir wissen von einem von diesen Mitarbeitern, von Demas, wenn man weiter in der Bibel liest, dass er später den Apostel verlassen hat, dass er die Welt lieb gewonnen hatte, dass er diesen Schritt des Glaubens nicht mehr mitgegangen ist und unter der Gnade mitgegangen ist, sondern eigene Gedanken hatte. Und das hat mich auch nachdenklich werden lassen. Wie oft muss ich zurückkehren unter die Gnade? Wie oft habe ich verloren, Schritt für Schritt zu gehen unter der Gnade? Und hier wird mir für mich zumindest noch was ganz Mutmachendes zum Schluss gesagt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Einfach wir als Persönlichkeit, als Person. Aber der Geist, was mich am meisten ausmacht, als Gott den Menschen geschaffen hatte, hauchte er ihn, seinen Geist ein. Mit der Wiedergeburt bekommen wir diesen Geist zurück, weil wir gestorben sind durch die Sünde, durch den Sündenfall und tot waren. Dieser Hauch, die Gnade des Herrn, also alles Gute des Herrn sei mit eurem Geist. Und wie viel Kraft steckt da drin in diesem Geist, was mich vorwärts treibt, was mich Dinge bewegen lässt, die ich sonst nicht tun würde, weil in mir was ist, was es bewegt nach außen. Und das eingehüllt in der Gnade des Herrn Jesus unter all seinem Reichtum, dass ich darin zu Hause bin, mit meinem Innersten, mit dem, was mich von innen aus macht und dass es dann in Kraft nach außen kommt. Ich bin überzeugt davon, es ist beim Philemon in Kraft nach außen gekommen, es ist beim Onesimus nach außen gekommen, das, was der Herr getan hat. Und Mein Wunsch ist, dass einfach wir auch in der vor uns liegenden Woche, also ich für mich muss immer wieder überlegen, wo habe ich aufgehört, Schritte zu gehen in der Gnade, weil ich wieder angefangen habe zu rechnen, und dass du dich losmachst und freimachst von denen, wo dieses Wandeln in der Gnade an Stocken gekommen ist und wirklich auf das traust, was dir an Guten reichlich von Gott und unserem Herrn zugesprochen wird in seinem Wort, und dass wir lernen von dieser Liebesgemeinschaft. Und vielleicht eines der wichtigsten Sachen noch, der Apostel Paulus bringt etwas zutage, was wir sonst eigentlich nur beim Herrn Jesus finden. Der Apostel Paulus, der springt so in diese Kluft zwischen dem Philemon und dem Onesimus und sagt, egal was dazwischen euch gewesen ist, egal was dazwischen ist, und ich sage wirklich egal was da gewesen ist, der Apostel Paulus redet nicht davon, egal was da gewesen ist, hat er dir die Geldbörse mitgenommen, was er dir schuldig geworden ist, rechne mir an, ich will bezahlen. Alles, was an Schuld da ist zwischen dir, Philemon, und Onesimus, diese Lücke will ich beschließen. Ich möchte alles bezahlen, ich möchte für alles eintreten. Und das hat der Jesus getan. Er ist für all das, was zwischen dir und Gott stand, eingetreten auf Golgatha. Er hat für alles bezahlt, bis aufs Letzte. Und dieses Wesen und diese Herzenshaltung zu dem Nächsten hin hatte der Apostel Paulus für sein liebstes Kind, den Onesimus. Er hat gesagt, ich will für alles eintreten, rechne jede Schuldigkeit mir zu. Und ich wünschte, dass ich diese Freiheit habe, jederzeit auch mit dir so umzugehen. Ich würde mir wünschen, du würdest mit mir auch so umgehen. Ich weiß, dass ich schuldig werde. Ich weiß, dass ich nicht selber alles bezahlen kann, das, was ich schuldig werde. Ich weiß, dass mein Herr für mich bezahlt hat. Aber wir brauchen untereinander diese Gnade, wirklich die Dinge sozusagen einzutreten und sagen, es ist, ich bezahle die Rechnung für den anderen. Und ich finde, das ist so ein Hinweis auf den Herrn Jesus, wie der Paulus, lest euch in Ruhe nochmal durch diese Verse, wie er das durchbuchstabiert, wie er das nicht nur mit einem Satz sagt. Das ist das Herz der Liebe, des Erbarmens, der Freundlichkeit. Und wie kann was anderes übrig bleiben wie Frieden, dass wirklich alles geklärt ist, dass alles geregelt ist unter so einer Gnade und einer Wirksamkeit des Glaubens, wie auch hier beim Philemon.